Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamza.
Vom Besitzer eines Bed and Breakfast zum sportlichen Leiter eines belgischen Zweitligisten. Wie funktioniert das in der Praxis?
Ja, das war eigentlich genauso komisch, wie das aussieht, war das ja auch. Es hat im Dezember 2011 bei Sint-Truiden hat es einen neuen Präsident gegeben. Der Verein ist quasi implodiert und da hat es einen neuen Präsident gegeben, den ich schon kannte, aber nicht wirklich gut, aber aus meiner Medienzeit. Ich habe ja damals Flash-Interviews fürs nationale Fernsehen gemacht und eine gewisse Expertenrunde war ich dann jede dritte, vierte Woche auf dem Fernsehen und die Kolumnen habe ich geschrieben, Interviews mit brasilianischen Spielern. Das habe ich so zwischen 2007, 2010 gezielt, habe ich auch schon gescoutet, damals für VfB Stuttgart, aber eigentlich im Prinzip für den Horst Held und Gerrit Zuber, die beide da in Stuttgart waren zu der Zeit.
Horst Held auch ein Weggefährte aus der Sturmzeit, oder?
Oh, ja, tatsächlich. Da habe ich dann in 2001, denke ich mal, eine Saison mit zusammengespielt und daraus ist diese Freundschaft dann entstanden und geblieben. Zurück zum, wie passiert sowas? Ja, ich war in Januar 2012, war ich mit meiner Tochter im Nacken, die war damals 3 Jahre alt, haben wir Eis gegessen auf dem Strand, also direkt auf dem Strand, wo die Portugiesen am Land gekommen sind, um Brasilien zu entdecken. Genau dort haben wir gelebt. Genau dort habe ich spaziert mit meiner Tochter im Nacken, ist das Vanille auf mein Ohr gefallen und kriege ich einen Anruf von, nicht von dem Präsidenten, sondern von einer anderen Person, die wir beide kennen. Und der sagt, ja, der Verein implodiert, Sint-Truiden, das ist direkt neben meiner Heimatstadt Hasselt. Der Verein implodiert und der neue Präsident, der sucht einen Sportdirektor. Und was muss man da so können? Er kannte sich nicht aus und der Finanzverantwortliche war auch nicht wirklich aus dem Sport und der Präsident auch nicht wirklich, eher aus der Marketing-Ebene. Und dann hat der gemeinschaftliche Freund hat mich gefragt, kannst du nicht irgendwie mal so, schreib mir mal ein SMS, was man so als Sportdirektor, was sind die Qualifikationen? Und ich habe dann tatsächlich ein gewissen Konzept, wie ich denke, dass sowas funktioniert mit den vorhandenen Personalien. Und von dem einen Konzept ist ein zweites und ist ein drittes gekommen. Und irgendwann hat mir dann der Präsident angerufen und gesagt, hör mal zu, das, was du da schreibst, das wäre doch eigentlich, du bist das doch, du bist doch perfekt. Böse Zungen sagen, ich habe das genauso geschrieben, aber war nicht so, weil ich hatte tatsächlich vor, in Brasilien zu leben. Und irgendwann kommt die Frage und sagt er, ja, was wäre, wenn du das machst? Und dann natürlich habe ich gesagt, ja, Moment mal, ich sitze gerade mit meiner Tochter am Strand und da tröpfelt das Vanilleeis aufs Ohr. Also ich habe das gar nicht vor, gell? Meine Frau arbeitet hier, das läuft alles, wir haben dann ein Bed and Breakfast laufen, also das ist jetzt gar nicht mein Plan, ja, überleg's dir mal. Und so ist es eigentlich entstanden und dann bin ich tatsächlich nach Belgien zurückgeflogen, um mit allen anderen dann auch mal zu sprechen und so ist das irgendwann. Wie sind die zu mir gekommen? Ja, natürlich dadurch, dass ich 4 Jahre für den Medien schon präsent war in Belgien und auch über diesen Verein viel geschrieben und viel wusste. Das ist eigentlich der direkte Link und dann ist das ziemlich schnell gegangen. Dann habe ich für den Playoffs, den Playdowns eigentlich in Belgien zu der Zeitpunkt, habe ich angefangen, 1. März. Wir sind abgestiegen, das war auch klar. Nach so einer Katastrophensaison war das für mich eigentlich klar. Die Planung war auch nicht, dass wir noch drinnen bleiben. Also ich bin geholt worden, um dann direkt wieder aufzusteigen.
Von der zweiten in die erste.
Von der zweiten in die erste wieder. Und das ist nicht sofort gelungen. Für mich war das auch klar. Im Augenblick, dass ich angefangen habe, war die Aussage, wir arbeiten mit einem Budget von 5 Millionen Euro. Und wir sind am Endeffekt dieses zweite, wie es, glaube ich, jeden Absteiger geht, aber bei uns war die interne Kombination nicht so deutlich. Wir sind gelandet auf 1,9 Millionen Euro Ausgaben nach dieser Saison. Also wenn man plant mit 5 Millionen und da habe ich dann zum Präsident gesagt, dann spielen wir vorne mit. Ob wir aufsteigen, werden wir sehen, aber wir sind auf jeden Fall dabei. Wir sind zu Favoriten. Natürlich, irgendwann, wenn jedes Monat das Budget nach runter geschraubt wird und du landest tatsächlich weit unter die Hälfte, ja, wir sind dann Vierter geworden in die Liga und haben keine Chance gehabt. Und dann Wir haben den Verein saniert, das war schon sehr wichtig. Der Verein hat überlebt, das war das erste Ziel, aber wir wollten schon auch rauf. Ist nicht gelungen. Dann hat der Präsident mich, ich hatte noch ein Jahr Vertrag, also auch wenn wir nicht aufsteigen. Er wollte dann 3 Jahre dazu geben, aber ich musste dann auch die Hälfte von meinem Gehalt, müsste ich halt zufrieden sein mit der Hälfte. Und das habe ich dann verweigert. Und in der Zwischenzeit muss man auch sagen, man spürt ja innerhalb so einer Wirkung, wie gut und wie stark das Vertrauen noch ist. Und in der Zwischenzeit habe ich auch mehr und mehr Kontakt gehabt, schon wieder zurück nach Horst Held und Gary Zuber. Und die haben mich dann irgendwann auch gesagt, schau, läuft es schief in Sint-Truiden, dann komm zu uns. Und das ist dann eigentlich so passiert.
Zu uns war damals Schalke 04 schon.
Schalke 04 war das genau. Schon, ja.
Perfekter Übergang eigentlich zur nächsten Frage. Schalke, davor Sint-Truiden.
Ja, ist nicht einfach.
Wir haben eine Nachdenkpause kurz angemerkt wahrscheinlich. Oder wie du uns im Vorfeld gesagt hast, STFF
genau.
Ist einfacher. Du bist praktisch von der ersten Reihe eines Fußballvereins in die vierte oder fünfte Reihe eines Fußballvereins, eines größeren Vereins gewechselt. Du warst dann Teammanager bei Schalke. War das nicht ein bisschen eine Ego-Geschichte auch, die es da zu verkraften gab? Oder war es dir egal, weil einfach die Größe des Clubs deutlich mehr Attraktivität auf dich ausgeübt hat als ja. Der Sportchef-Job bei Sint-Truiden?
Ja, wie gesagt, der Wahl war dann nicht mehr. Ich habe angefangen als Sportdirektor in der ersten Liga. Ich wusste Zweiter, aber meine Ambitionen waren dann trotzdem Sportdirektor in der Erstligist in Belgien zu sein. Nachdem das nicht gelungen ist, kam eben dieses Angebot. Und zu der Zeit, und muss man schon wissen, war Schalke noch Nummer 7 auf der UEFA-Liste. Also da waren wir schon eine Macht eigentlich. Gell? Also da ist ein ganzer Absturz nachher passiert. Aber zu der Zeitpunkt, Sommer 2013, bin ich gewechselt zu einer der größten Vereine der Welt. Also auch rein von Mitgliedern gesehen in Deutschland, Top-Liga. Ich habe eigentlich mit Schalke ein Niveau erreicht, wo ich von wusste, das habe ich als Fußballer nie erreicht. Und das, wenn ich jetzt Sportdirektor in St. Truiden gewesen wäre, ja, das war alles, was ich schon kannte, vom Level her. Auf einmal wechselst du dann zu einem Top-Verein in der Bundesliga und weltweit eine bekannte Marke. Und das hat man schon gespürt an allem. Also klar, ich verstehe, was du meinst, von der ersten Reihe in die dritte, vierte Reihe. Das ist eine Ego-Geschichte auch. Tatsächlich kann man hin und wieder in der dritte oder vierte Reihe mehr Einfluss haben auf gewisse Sachen als in der ersten Reihe in einem anderen Verein. Was habe ich gemacht als Teammanager? Also früher hat man so die Idee, man muss die Glühbirne eindrehen beim neuen Ausländer, der da dazukommt. So ist das und war das damals auch nicht mehr. Also eigentlich muss man sagen, da hat es 3 Leute im Management gegeben, im sportlichen Management. Horst Held hat alles entschieden und für den Transfers und die Geschäftsstelle hat halt Gary Zuber sehr viel zugearbeitet, war sein rechter Hand. Und ich war, unter Musiker würde man sagen, der Tourmanager. Also immer wenn man unterwegs war, war ich halt derjenige, der als Teil des Management gesehen wurde. In erster Instanz bist du ja auch Ansprechperson von einer Gruppe von rund um 50 Leuten, also der Stab inklusive Spieler. Wenn wir unterwegs waren, dann war nie Horst Held oder Gary Zuber Ansprechperson, sondern ich. Also da ist jeder extern zu mir gekommen und du bist Ansprechperson für alles, was passiert. Zweitens natürlich war ich auch Erstkontakt für neue Spieler oder neue Stabmitglieder, Medizincheck herumzeigen vom Stadion, das ganze Ding, wenn jetzt ein neuer Co-Trainer kommt oder neue Physio, das auch alles. Intern war ich dann natürlich auch eine Schnittstelle, weil du musst vorstellen, Schalke hat ja ca. 500 Mitarbeiter, die dort ständig jeden Tag herumlaufen und alle etwas wollen. Ob das jetzt über Marketing oder Jugendabteilung oder aus der Geschäftsstelle kommt, jeder will ja was von so einer Profimannschaft, von diesen 50 Leuten. Nicht nur den Spielern, sondern den ganzen Stab. Da war ich dann auch die Schnittstelle. für wenn jemand was aus dem Marketing, ob das Termine haben die meistens selber gemacht, da war ich nicht überall dabei, aber ich habe halt immer dann abgesprochen mit dem Trainer, passen die Zeitpunkten, wie machen wir genau, das ganze Time-Management, das ist ja ein großer Punkt, alle Abteilungen haben gewisse Wünsche und Erwartungen, aber das geht ja oft auch in eine gegenseitige Richtung, also da muss man irgendwie eine Mitte finden. Was habe ich noch gemacht? Ich war durch meine Sprache und dem Faktum, dass ich selber Spieler war, war ich ja auch ein gewisser großer Bruder für die Spieler. Also die sind oft schon mit teilweise psychologische Frage zu mir gekommen. Da hat auch der ein oder andere Spieler mal geweint in mein Büro, weil der Trainer halt ihn nicht begrüßt hat und der Kamera gelaufen ist. Also solche Sachen spielen alle mit. Du funktionierst halt in der Gruppe auch ein bisschen aliquot deine Eigenschaften. Also ich war, wie gesagt, ich habe mit allen Spielern gesprochen, oft in ihrer eigenen Sprache, bis auf den Japaner. Aber und du spielst, du bist ja auch, du fühlst mit. Du bist ja ein Ex-Spieler, der quasi Teil der Truppe ist. Nur halt kicken konnte ich nicht mehr. Sonst ganz kleine, konkrete Dinge, die die Jungs immer brauchen. Tickets, Fuhrpark, die ganze Reisen, Auswärtsspiele, Trainingslager vorbereiten. Also es gibt so viele verschiedene Dinge, da ist man schon sehr, sehr, sehr beschäftigt damit.
Du hast schon die Sprachen angesprochen. Insgesamt sprichst du 6 Sprachen. War das ein Mitgrund, warum dich Horst Held für diese Position geholt hat? Weil das ist ja nicht irgendeine Wirtshaustruppe, wo alle aus dem gleichen Dorf kommen, sondern das ist ja wirklich eine Multikulti-Truppe bei Schalke.
War auf jeden Fall ein Mitgrund. Also ich war ja jemand, der dann zwischen den Spielern gestanden ist. Wie gesagt, ein bisschen großer Bruder durch die Sprachen. Ich habe ja oft in ihrer Muttersprache Lösungen gefunden. Und ich habe mitgefühlt als Spieler, also das war bestimmt einer der Mitgründe. Das ist natürlich immer auch abhängig von was ein Manager und was ein jeweiliger Chefcoach auch will. Also nach Horst hat es ein bisschen geändert, da ist dann Christian Heidel gekommen. Da war das teilweise auch noch sehr gewollt. Am Ende zum Beispiel, ich habe aufgehört mit Christian Heidel als Manager und Domenico Tedesco als Trainer. Und ein kleines Ding zum Beispiel, Domenico Tedesco wollte am Endeffekt nicht mehr, dass ich mit den Französisch spreche, dass ich Französisch spreche. Ich nehme an, weil er es dann nicht verstanden hat, so habe ich es interpretiert. Er wollte das nicht, weil er wollte dann viel mehr auf diese deutsche Sprache als Einheit gehen und die sollen halt Deutsch lernen und so. Das verstehe ich auch alles. Da bin ich auch teilweise Vorstander davon, nur wenn ein dringendes Problem hat, dann musst du halt eine Lösung finden. Und wenn das dann in seiner Sprache ist, so meine Meinung ist das so viel besser. Aber wie gesagt, das ist nicht immer, nicht jeder Trainer und nicht jeder Manager hat das zu voller ausgeschöpft. Das ist immer, hat sich immer ein bisschen geändert.
Oh, ich sehe auch sehr ähnlich. Also ich finde, jeder Spieler sollte ein Freijahr bekommen. Also im ersten Jahr kann seine Muttersprache oder Englisch dienen, aber ich glaube auch, dass es für Teamgefüge sehr gut ist, wenn spätestens ab dem zweiten Jahr, wobei im modernen Fußball bleiben ja viele Spieler nicht einmal 2 Jahre, aber ich glaube, das würde der Truppe helfen, auch um dann gemeinsam fortgehen zu können und dort mit einer Sprache Spaß zu haben. Die Sprache muss ja auch nicht Deutsch sein, die kann ja auch Englisch sein für alle.
Für mich liegt da eine andere Grenze. Ich finde, wenn ein Spieler alleine in mein Büro kommt und hat ein privates Problem oder hat halt...
Ich rede von der Kabine.
Von der Kabine, ja. Ist klar. Da finde ich auch, dass man zumindest Deutsch-Englisch dann kennen muss.
Lorenz und ich kennen ja auch viele Spieler aus den letzten, ja, bald einmal 10 Jahren im Mannschaftssport, und es gibt ja schon sehr spezielle Charaktere auch unter den Fußballern, die immer wieder auch mit sehr kuriosen Wünschen auf den Verein und, kann man gut vorstellen, vor allem auf den Teammanager zukommen. Was waren so die 1, 2, 3 kuriosesten Wünsche, mit denen du konfrontiert wurdest?
Ja, weißt du, das ist am Anfang ist das, das sind wie kleine Kinder, die tasten ein bisschen ab, wie weit sie gehen können. Und nach einer Zeit legt sich das. Also die kuriosesten Dinge, die sind weit in mein in mein Gedächtnis, die waren am Anfang, aber es sind schon ein paar Sachen passiert. Es hat ein Spieler mal einen Autounfall gehabt auf der Autobahn um 3 in der Nacht und hat mich angerufen. Was soll er machen? Ja, dann habe ich halt zurück gesagt, was soll ich machen? Was glaubst du, was ich machen würde? Also solche Sachen, das selbstverständlich habe ich denen auch gesagt, ob der, also du musst, wie du vorher gesagt, du kommst aus der ersten Reihe aus St. Truiden, da hat mich um 3 in der Nacht kein Spieler angerufen und 6 Monate später ruft einen an und will dort eine Lösung haben. Ich bin immer lösungsorientiert, aber meine Lösung war schon, dass ich gesagt habe, ruf einfach Polizei. Ja, das geht nicht, weil meine Freundin weiß nicht, dass ich unterwegs und so diese Dinge, da wird man ständig mit konfrontiert. Also ob das jetzt, da, ja, einmal haben wir das allererste Trainingslager, kann ich mir erinnern, waren wir in Klagenfurt. Und da hatten wir einen Nachmittag frei, war ich schön am Wörthersee mit ein paar Spielern und auf einmal Anruf, ich denke, ja jetzt nicht, nochmal Anruf, ein junger Spieler, 3-mal innerhalb von 1 Minute, habe ich gedacht, na gut, dann hebe ich halt ab. Der steht beim Hofer in Klagenfurt und sagt, ja JP, ich kann hier nicht zahlen. Ich sage, ja was heißt, die akzeptieren meine Kreditkarte nicht. Ich sage, ja, und? Und ich wusste genau, wo der war, weil ich kannte Klagenfurt schon ein bisschen. Ich sage, wo bist du? Ja, da, diese Straße. Ich sag, pass auf, da gehst du raus. Du fragst erst einmal die Verkäuferin, ob die die Sachen auf die Seite legt. So weit geht das. Die Jungs, die haben teilweise keine Ahnung von den ABC vom Leben. Aber ich sage, frag die Lady, dass die Sache auf die Seite und gib mir mal. Dann habe ich mit der Verkäuferin telefoniert und habe das gelöst. Habe ich gesagt, pass auf, leg das kurz auf der Seite, ich kenne mich aus, ich schicke den zum nächsten Bankomat und der kommt in einer Viertelstunde wieder zurück. Dann ist es tatsächlich, habe ich zu ihm gesagt, pass auf, du gehst jetzt über die Straße rüber, nach rechts 100 Meter und dann gehst du die Straße rein und da ist direkt ein Bankomat. Ja, wie sehe ich das? Ist ja grün und blau, so ein Ding, weißt du? Sag, pass auf, bleib am Telefon. Dann habe ich den geführt bis zum Bankomat, bis er zurück. Das sind doofe Dinge, aber... Ja, für mich war das schon kurios. Also ich hatte das in meinem Leben noch nie gemacht, aber es geht immer um so schnell wie möglich eine Lösung finden. Und bevor ich dann gedacht habe, jetzt steige ich aus dem Boot und schwimme dorthin, denke ich, ich sag ihm, wo das Bankomat ist. Teilweise haben wir auch um 11 Uhr am Abend habe ich auch noch Sachen gelöst und einmal abgehoben um 3 in der Nacht, als eine auf der Autobahn steht. Das hat man auch gemacht, aber wie gesagt, das war ziemlich am Anfang, muss man seine Position da auch mal suchen. Und nach einer Zeit haben die Jungs auch genau gewusst, sie müssen um 3 in der Nacht nicht anrufen, weil ich hebe eh nicht mehr ab. Das ist dann aus. Aber auch da ist man dann ein gewisser großer Bruder. Also ich habe ja wirklich eine super Beziehung mit ganz vielen von den Spielern gehabt und teilweise immer noch. Und da hilft man. Als großer Bruder hilft man, aber man muss natürlich sehen, dass es nicht auf einen selber die Substanz geht. Also das kann zu weit gehen, da musst du rechtzeitig, aber ich habe sehr viel und sehr gerne auch gearbeitet als Teammanager. Das sind nicht nur die Spieler. Einmal ist Roberto Di Matteo reingekommen, da haben wir Champions League Spiel in Chelsea gehabt und kommt da rein und fragt, und hast du alles geregelt, so Hotel und Bus und so? Sag, ja, alles geregelt. Ja, Bus kannst du noch canceln? Ich sage, ja, wie meinst du? Ja, wir werden Doppeldecker brauchen, am besten am 16er, hat er dann gesagt. Ja, solche Sachen, das sind schon immer ganz lustige Dinge auch dabei. Also einmal hat...
War Witz für ihn,
oder? War Witz, aber der hat das so gut verpackt, dass ich tatsächlich kurz gedacht habe, ich muss den Bus canceln. Einmal hat Horst Held, da kann ich mich erinnern, da waren zwei Spieler unterwegs, wir hatten 2-mal verloren schon, ich glaube Pokal raus und Meisterschaft verloren und da hatten wir 3-4 Tage später Champions League Spiel. Und nach dem Ligaspiel Sonntag in der Früh, ich habe gewusst, die 2 waren raus, Horst hat das auch schon gewusst und da hat der Horst eine Ansage gemacht, dass also damals einmal verlieren auf Schalke war schon Drama, aber 2-mal hintereinander war ich schon quasi Absturz vorbereitet für die Bild-Zeitung. Gell? Und da hat er in seiner Rede vor der Mannschaft, also der Trainer hat gesprochen, aber Horst hat auch kurz 2-3 Minuten das Wort genommen und hat er gesagt, also dass es gewisse Regel gibt, also auf Schalke, wenn du 2-mal verlierst, du gehst nicht fort und du wirst nicht gesehen, das ist ja völlig klar. Die waren ja ein bisschen frustsaufen, sage ich mal. Und da hat er das Bild gemacht, und das nehme ich auch bis heute mit, hat er gesagt, schau, jeder hat gewisse Leute, die uns zahlen. Das ist wie in einem Zirkus, hat er gesagt. Ich bin der Zirkusdirektor, ich bin tatsächlich hier nicht Sportdirektor, aber in dem Fall musst du denken, ich bin Zirkusdirektor hier. Und wenn die Leute die Zahlen, wenn die fragen, dass ich eine rote Nase aufsetze, dann setze ich eine rote Nase auf. Das sind die Regeln. Ich kann auch dafür wählen, die rote Nase nicht aufzusetzen. Ist ja auch kein Problem, dann bist du halt aus dem Zirkus raus. Und so funktioniert eine Fußballwelt. Und das muss man schon auch immer ein bisschen mitnehmen. Es ist schon auch teilweise Entertainment. Und es gibt gewisse Regeln, die, ich glaube, dass das in Rapid genau das Gleiche ist. Wenn man dreimal verliert hintereinander, dann ist halt böse Miene. Und dann wirst du nicht unterwegs im Prater oder keine Ahnung wo gesehen. Das ist halt eine Regel, da musst du dich dran halten als Spieler. Und ja, so, das ist jetzt eine kuriose Ansage, aber solche Sachen, da passieren so viele Dinge, jeden Tag eigentlich, dass du das ständig mitnimmst.
Von Anrufen um 3 in der Früh über die Zirkuspferde, den Zirkusdirektor vom großen Bruder hin zum Scouting, und da bist du seit 2019 ja. Für Schalke tätig. Für welche Märkte machst du das Scouting und wie kann man sich das vorstellen, so eine Woche Scouter eines deutschen Bundesligisten?
Mhm. Boah, das hat am Anfang ein bisschen gewechselt. Ich hab da mal Österreich ein Screening gemacht, aber jetzt bin ich eigentlich für den Markt der Belgien, Holland und Frankreich zuständig. Das hat auch mit meinem Standort zu tun natürlich. Belgien, Holland bin ich überall. Innerhalb von 2 Stunden fahre ich im Stadion, schaue ich ein Spiel, fahre zurück.
Standort in dem Fall dein Heimatort Hasselt, wo du mit der Familie genau. Wohnst.
Ja. Und das kann ich, mit dem Standort kann ich diese 3 Länder gut abdecken. Also wir haben mehrere Scouts, die so eine Regio haben. Einer tut nur Skandinavien, einer tut Österreich und Schweiz. Also und untereinander haben wir ja auch Kontakt. Also ich bin jetzt mache ich auch ein bisschen Österreich, weil ich dann auch noch genügend Leute kenne hier, und die spricht mich dann ab mit der Hauptverantwortliche für Österreich, Schweiz. Er schaut sich jetzt ein paar Spiele in Frankreich und in Holland an. Also man wechselt schon quer durch, aber die Hauptverantwortung habe ich über diese 3 Märkte und ab dem Augenblick, dass ein Spieler einen Profivertrag unterschreiben kann. Das ist teilweise länderabhängig, ein bisschen unterschiedlich. In Belgien ist das ab 15 zum Beispiel. Da kann man sehen, so die 16-, 17-Jährige, die muss ich kennen, die 18-, 19-Jährige, also in diese 3 Länder. Das ist der Hauptbereich.
Wie viele Spiele schaust du in der Woche?
Also im Stadion zwischen 5 und 10, und das ist immer, eine Woche sind es 10, dann schaue ich ein bisschen weniger Video oder ein bisschen weniger Datenanalyse, dann sind es wieder andere Woche, wo es dann halt weniger Spiele gibt, die interessant sind für mich, und dann mache ich mehr Beweis-Scout, also das wechselt sich immer. Wie schaut so eine Woche aus, hast du gefragt? Ja, also jeden Tag, da gehe ich auch zu einem Spruch von Ivica Osim wieder, jeden Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag, und das ist tatsächlich so für einen Scout. Also du kannst mittlerweile, ja, du könntest 100 Leben füllen und 24 Stunden am Tag Fußball gucken. Also das würde gehen. Ich bin eher der Meinung, dass man da auch realistisch sein muss. Also was bringt es mir, um jetzt, keine Ahnung, ein Spiel wie Man City, Man United zu gucken oder Halbfinale Champions League? Da hab ich nichts dran. Ja klar, wenn ich mit Freunden irgendwie Public Viewing, ein Bier trinke, gehe dann gerne. Aber prinzipiell habe ich ja nichts dran an solche Spiele. Also ich muss sein bei Belgien, Spanien U19, ich muss sein bei Salzburg gegen LASK in Österreich, oder wenn es, keine Ahnung, Vitesse Groningen in Holland ist. Ich muss auch nicht bei Ajax gegen PSV Feyenoord. Also zurzeit ist das unrealistisch für uns. Und klar muss ich die ganzen Spieler kennen, ist meine Hauptverantwortung, diese Märkte abzudecken. Aber so wirklich sinnvoll sind dann schon andere Spiele.
Jetzt ist Spiele beobachten der eine Teil deiner Arbeit, aber über welche Quellen kriegst du zum Beispiel andere Informationen von Spielern, die für Schalke interessant sind? Da geht es ja auch um sozialen Background, wie wird der beraten, die Stationen davor, Verletzungen etc.
Ja, ich glaube, also ganz wichtig ist das Netzwerk, was das anbelangt. Für mich gibt es 3 große Hauptthemen, also sagen wir mal Datenanalyse. Wir alle kennen Transfermarkt.de natürlich, da kann man ja sehen, wie viele Spiele hat er gespielt, wie viele Tore. Also diese Dinge sind schon wichtig. Die Basics, da fangst du mal an. Dann haben wir ein internes Datensystem von Schalke entwickelt, Wo wir dann in den ja, weicheren Dinge reingehen, sage ich mal, also weicher, das sind noch immer harte Stats über Passing oder Zweikampf oder so viele verschiedene Faktoren sind da drinnen, mhm. auch Evolution, also hat eine, ich sag mal, die letzten 10 Spiele auf einmal 100% mehr gespielt als die 10 Spiele davor, ja, dann fällt das auf, dann kommt er in unser Datensystem. Mhm. Also so gibt es ganz viele Tools, ganz viele Verklicker, Lämpchen und wenn das ist eine Analyse, die musst du machen. Nächster Schritt kommst du auf Video aus, immer. Also ich komme immer auf Y-Scout, ich sitze jeden Tag auf Y-Scout, zumindest irgendwelche Szenen oder Sachen zurücksehen, letztens war ich bei U19 Ajax Amsterdam, habe ich fast eine Hälfte nur mit dem Huntelaar gesprochen und gequatscht und nachher kommst du nach Hause und denkst, ja, boah, die zweite Hälfte muss ich nochmal neu sehen, weil da habe ich jetzt zu wenig Input drauf. Also das passiert ständig. Daten, Y-Scout und dann live natürlich, das sind die 5 bis 10 Spiele in der Woche, wo ich herumfahre. Das ist, sagen wir mal, das wirklich Sportliche, was ich abdecke. Natürlich sozial, da geht es dann über Netzwerk. Also ich kenne mittlerweile in Österreich, aber auch in Belgien und Holland sehr viele Leute, die Jugendtrainer oder Physio oder Sportdirektor, da natürlich fragst du dann nicht über den Spieler von ihm, aber man kennt sich, man trifft sich und das, so ein Netzwerk ist schon sehr wichtig, weil du da dann, wie gesagt, auch soziale Hintergründe rausholst. Sonst Instagram gucken, was posten die, bling bling oder nicht, also weil du kriegst schon vieles mit. Talkshows, ich ziehe meistens meinen Montag und Dienstag sieht so aus, dass ich meine Berichte schreibe und alle Aufnahmen, also ich schaue belgische, holländische, französische Ligen, alle Zusammenfassungen. Ja, das, ich kann nicht überall sein. Weißt du, wenn ich ein ganzes Wochenende Frankreich mache, dann habe ich zwar die Ergebnisse und die Torschütze und so aus Belgien und Holland gesehen, aber ich habe keine Bilder gesehen. Das nehme ich aber auf im Wochenende, schaue mir das dann Montag, Dienstag durch. Und da Talkshows kommen dann meistens Sonntag, Montag, Dienstag auch nochmal ein bisschen Rückblick, da holst du dann auch wieder Informationen raus. Es ist ein bisschen ein Mischmasch von ganz vielen Inputs, wo du dann selber dein Bild machst.
Versuchen wir den Mischmasch ein bisschen in eine Form zu bringen. Und zwar würden wir gerne mit dir den Elevator Pitch machen. Du kennst das Format von Sendungen wie Die Höhle der Löwen.
Ich schaue kein Fernsehen, leider.
Wirklich?
Ich habe keine Ahnung.
Nur Fußballfernsehen.
Ich habe gedacht, das ist irgendwas vom Hotel oder so. Elevator Pitch habe ich da gesehen. Nee, ich weiß, was Elevator Pitch ist, aber ich. Okay.
Du kennst kein TV-Format dazu. Auf jeden Fall.
Leider
du
nein. Höhle der genau. Löwe kenne ich gar nicht. Sagen wir überhaupt nichts, nämlich. Nee, sagen wir überhaupt nichts.
Ist arg. Aber okay. Du hast jetzt ganz genau 2 Minuten, 120 Sekunden Zeit, um unseren Hörern zu erklären, einerseits, was muss ein Spieler an Parametern erfüllen, um für Schalke interessant zu sein. Da geht es jetzt nicht darum, dass du die Geschwindigkeit, die Mindestgeschwindigkeit nennst, aber sportliche Faktoren, wie du gerade gesagt hast, Privates, Persönlichkeitsbildung oder so irgendwas, also Grundparameter, wo die Spieler für Schalke wichtige oder gute Werte erzielen sollen, damit sie für euch interessant sind und warum oder was kann ihnen Schalke bieten, um dort und bei euch ihre Karriere ordentlich auf Vordermann zu bringen. Also kurz zum Scouting-Prozess.
Wie 120 kann man Sekunden.
Naja, du musst doch Lieder in 180 Sekunden schreiben.
Kurz und knackig.
Kurz und knackig.
Ja. Die Uhr läuft mit bei 3, 2, 1.
Deswegen warte ich schon. Geht schon. Nee, kannst ja die Uhr, aber prinzipiell, also die Antwort kannst du schon mitnehmen, weil das ist...
Also ich stoppe jetzt, ja?
Ja, kannst... total abhängig von welchen Spieler du holst. Holst du einen Stammspieler, holst du einen Rotationsspieler, holst du einen Perspektivspieler dazu? Kennt der Spieler die Liga schon? Ist es ein Ausländer, der noch nie Bundesliga-Stadion war, der war noch nie auf Schalke im Stadion? Dann redest du komplett anders.
20 Sekunden sind um.
Ja, jetzt. Wir arbeiten auch mit neuen Medien, also wir haben teilweise auch Videos vorbereitet, die wir dann potenzielle Neuzugänge auch vorspielen können. Was muss der haben? In der ersten Bundesliga in Deutschland musst du verlässlich sein. Ich denke ja immer so, welchen Spieler würde unsere Trainer aufstellen? Und unseren Trainer meine ich jetzt der Schalke-Trainer, der ist in der Vergangenheit oft gewechselt. Aber die haben alle eine Linie und das heißt, ein Spieler muss verlässlich sein. In seinen Fähigkeiten muss ich wissen, der muss programmierbar sein. Wenn ein Trainer etwas fragt von den Spielern, dann muss ich in Frankreich im Stadion sitzen und denke, den kriegen wir nicht hin. Also der wäre vielleicht in allen Facetten richtig für uns, aber der wird das nie ausführen, was ein Bundesliga-Trainer will. Und dann, da geht es um Kragen weiter. Also natürlich gibt es ganz viele Spieler, die interessant für uns wären. Aber vielleicht sind die nicht interessiert in uns. Da muss man auch seine Rolle kennen, also Selbsteinschätzung. Spielerisch Basisklasse ist einmal Basisqualitäten. Erstkontakt schaue ich sehr oft drauf. Welche Entscheidungen nimmt jemand? Jeder hat das Recht, eine falsche Entscheidung zu nehmen. Aber passiert das öfters? Lernt er daraus? Ja oder nein? Dann gehst du schon in die Tiefe scouten. Also das siehst du oft beim einem Spiel nicht. Aber wenn du einen Spieler öfters zurücksiehst und immer wieder fallen die gleichen negative Sachen auf, dann hast du ganz viele Positives, aber das wird dann nicht funktionieren.
10 Sekunden noch, warum ist Schalke attraktiv?
Fans, Massa, das erlebt man nur einmal im Leben.
Massa?
Die Masse.
Also die Masse. Jemand Felipe Massa von der Formel 1.
Nein, man erlebt das nur einmal. Also Schalke ist einzigartig und das ist eine Wucht, eine soziale Wucht. Und man lernt fürs Leben. Wie du mir hier am Anfang gesagt hast, also ich habe auf Schalke gelernt, man gewinnt oder man lernt. Man verliert nie. Es gibt immer irgendwas, was du mitnimmst. Und da ist natürlich Schalke schon ein Musterbeispiel. Wir haben auch mal in letzter Sekunde eine Meisterschaft verloren, die wir schon eigentlich in der Hand hatten. Also den Rapidler kommt das bestimmt bekannt vor. Ist jetzt unglücklich, dass ich das sage. Aber
ja, der Spitz aber, von Martens.
Sorry. Ja, der brauchst jetzt nicht so böse schauen, Lenz. Aber das Schalke ist schon einen Filter, der dein ganzes Leben färbt.
Gut, da kurz ist noch die Erklärung. Hättest du das Tor 99 nicht in der 92. Minute gemacht, hätten wir als Rapid Mission 33 heute schon erledigt. Und damit lassen wir das so stehen. Und ich darf dich ja zur nächsten Frage bitten.
Jetzt wird es hier ein bisschen aggressiver.
Ja, jetzt wird der Metzger ausgepackt. Du hast gesagt, man gewinnt oder man lernt. Was können österreichische Vereine, und da nehmen wir jetzt mal Red Bull Salzburg außen vor, weil dort das Scouting halt auch schon auf einem ganz anderen Niveau funktioniert, was können österreichische Vereine vom Scouting bei Schalke zum Beispiel lernen? Wo müsste man da gewisse Hebel noch umlegen oder auf was kommt es darauf an beim Scouting?
Ich achte mich nicht zu, um jetzt über alle österreichischen Vereine hier zu sagen, wer gut arbeitet und wer nicht gut arbeitet im Scouting. Also so gut kenne ich mich dann auch nicht aus in den österreichischen Vereinen, was das anbelangt. Ich sehe schon, dass zum Beispiel bei Sturm Graz, finde ich, in letzter Zeit, dass wirklich, wirklich gut gearbeitet wird.
Absolut,
Wie die das machen, weiß ich nicht. Ich sehe nur den Output, ob das jetzt ein Heulund oder jetzt der Nachfolger, zum Beispiel den Emega, der war ja in Belgien, Holland, der war aus meinem Markt. Mhm. Ja, den folge ich auch schon seit 1,5, 2 Jahren, habe ich keine Ahnung. Ich habe 10, 15 Berichten über den. Aber der landet dann bei Sturm, dann denke ich bei mir selber, okay, das machen die richtig gut. Weißt du, so eine gewisse, da geht es auch um Kragen weiter. Du musst ja wissen, welcher Spieler kann bei uns, hat das Potenzial und kann bei uns den nächsten Schritt machen und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass der den nächsten Schritt macht, weil damit verdienst du dann wieder Geld. Und das kann ich nur sagen, das machen die bei Sturm wirklich hervorragend. Wie die das machen, weiß ich nicht. Also da, man kann das natürlich nach verschiedenen, wir machen das jetzt über Märkte, wir haben, man kann es auch sagen, Alterklasse, wir haben auch eine eigene Scouting-Abteilung, eine Knappenschmiede, die dann teilweise auch übergreifen. Man kann es, wie bei Red Bull ist es ziemlich horizontal, glaube ich, wenig hierarchisch, aber alle nebeneinander. Bei PSV Eindhoven zum Beispiel, da sieht jeder, sieht alles quasi. Mhm. Also da ist ein Scout, der einen Tag in Frankreich sitzt, der sitzt 2 Tage nachher in Griechenland und dann wieder in Skandinavien. Die fliegen halt nur herum. Man kann es auf ganz viele verschiedene Arten halt organisieren. Ich glaube, dass es bei uns jetzt ganz gut läuft und dass wir das auch, dass es wichtig ist, dass es eine Struktur gibt und dass man sich da auch dran hält. Ich glaube, dass es schon sehr wichtig ist.
Wir machen ein bisschen einen Schritt nochmal zurück. Du warst ja von 2008 bis 2010 auch als TV-Experte aktiv im belgischen Fernsehen. Wäre das was, was dich wieder reizen würde? Weil man kennt ja zum Beispiel Erik Meyer bei Sky Deutschland, der ja, ich weiß jetzt nicht, ob er Scout war, aber er ist ein Taktikfuchs und begeistert halt die Zuseher mit seinem Detailwissen. Und kann man durchaus vorstellen, Martin Stranzl ist jetzt bei Sky Sport Österreich als Experte tätig und bei dem merkt man einfach, dass er sehr lange in der deutschen Bundesliga gespielt hat, auch in Russland. Der kennt sich einfach auf Top-Ebene im Sport, im Fußball aus. Du bist jetzt auch schon sehr lange bei einem richtigen Top-Club tätig, hast Höhen und Tiefen erlebt. Würde dich sowas wieder reizen mit dem Wissen von heute? Daten hast du ja auch wahrscheinlich im Kopf und wenn nicht, am iPad oder am Zettel in der Hosentasche?
Ja, also reizen tut das immer. Ich bin jetzt in einem anderen Weg. Also es ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll, wenn man als Scout von ersten Bundesliga-Verein in Deutschland, was soll ich denn sagen über die anderen Spieler? Weißt du, dass alles, was du sagst oder nicht sagst, wird ja interpretiert und kann ein Faktor sein in mögliche Gespräche nachher. Ob du dann einen Spieler holst oder nicht holst, weißt du, was ich meine? Das hat ja einen Einfluss. Wenn ich dann als Scout irgendwas sage über einen Spieler von Rapid, auch von anderen Ländern, muss ja gar nicht mal in Deutschland sein, dann kann das immer schon interpretiert werden und kann auch immer ein Faktor sein in eventuelle Gespräche nachher. Ich sage zum Beispiel live auf Fernsehen, dass ich gewisse Spieler, dass ich da sehr viel davon halte. Als Scout von Schalke seine, das kann genutzt werden von den Beratern. Das muss gar nicht mal um Schalke gehen, da geht es um ganz andere Gespräche. Der Berater sitzt bei Gladbach und sagt, ja, weißt du, Schalke will den auch. Und also da muss man sehr vorsichtig sein. Als Scout ist man immer auch ein bisschen ein Spion und wir kennen einander und werden auch auf viele Plätze auch gut empfangen. Und das ist auch alles mit Respekt. Aber man muss auch nicht den Feind, sage ich mal, jetzt schlauer machen, als es braucht. Also ich glaube, das ist schwierig zu vereinbaren auf regelmäßige Basis. Ich sage mal, sowas, was wir jetzt machen, wir sprechen jetzt nicht konkret über Spieler, über konkrete Fälle, dann ist das okay. Das würde aber als Experte auf Fernsehen nicht funktionieren. Da musst du auch wirklich klare Aussagen machen. Ich habe ja auch diese Zeit erlebt. Ich finde es total faszinierend fürs Fernsehen, aber das würde nicht vereinbar sein mit meinem Job von jetzt. Ich hatte einen Vorfall zum Beispiel als Flash-Interview habe ich gemacht mit Trainer und Spieler nach einem Spiel, ich glaube, das war Brügge-Genk. War klar, wenn Brügge verliert, wird der Trainer weg sein. Und ich kannte den Trainer schon seit 20 Jahren und habe dann in meiner Frage nachher, habe dann für unseren Endredakteur zu wenig aggressiv reagiert. Er hat mir dann am Montag in der Früh auch bei der Redaktionssitzung hat er das auch angesprochen. Du hattest eigentlich die Möglichkeit, jetzt super Entertainment zu machen auf Fernsehen, hast es nicht gemacht. Und meine Antwort war dann, du hast mich aber auch nicht dafür geholt. Du hast mich als Fußballer geholt, als taktisch, psychologisch, wie denkt der Spieler, dafür hast du mich geholt. Du hast mich nicht als Sensationsjournalist hier hingestellt mit der Kamera. Und ich glaube, da muss man schon wissen, was ist das Ziel am Endeffekt und passt das ja oder nein. Also ich glaube, als Scout wäre das kontraproduktiv.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.